Das ist das Bild dort auch. Du siehst das Bild dort.
Ja. Nein, ich bin wirklich Milchschokolade, wie man das sieht. So nennen sie mich wenigstens in Äthiopien. Oder Macchiato nennen sie das, also Kaffee Latte. Ich bin halb Schweizer, halb Äthiopier. Bin in Addis Abeba aufgewachsen. Und auch in Nairobi, in Kenia. Und wie man sieht, mein Vater ist... hat graue Haare, genauso wie der Christoph. Er ist jetzt pensioniert, schafft aber immer noch ein bisschen in Entwicklungshilfe. Meine Mutter ist aus Beruf her Pastorin und sie ist eigentlich zuständig, um Kirchen in Äthiopien im Süden hauptsächlich, sie kommt aus dem Süden, zu unterstützen in ihrem Wachstum. Genau.
Hast du noch Geschwister?
Ja, ich habe drei Geschwister. Eine ältere Schwester, sie wohnt in Vancouver, Kanada. Dann zwei jüngere Geschwister, eine wohnt in Frankfurt und die andere in Amsterdam.
Gut, ja.
Also wir wohnen überall, ja.
Gut, und das ist ein Bild von deiner eigenen Familie. Wir haben sie besucht, im April war das. Erzähl uns doch ein bisschen, wie es dazu gekommen ist.
Ja.
Und wer sie sind.
Also wie ihr wisst, heute werden wir ja Salam ein bisschen vorstellen oder diskutieren. Und Christoph war, also auf Amharisch sagt man Abawarra, Hausleiter sagt man oder Hausmeister von Salam, für sehr viele Jahre, fast so lang, wie ich in der Entwicklungshilfe arbeite. Und ich habe jetzt im Juni von ihm übernommen, oder im Juli eher gesagt. Und er kam dann zu Besuch eigentlich mit Ruth. Da haben wir uns sehr gefreut, zum ersten Mal wirklich die Familie kennenzulernen. Und das sind meine zwei Kinder, Matthew und David. Matthew ist der Ältere, er ist jetzt 6 und David wird diesen Donnerstag 5. Und dann meine Frau Saba, sie arbeitet als Forscherin in Basel und kommt aus Holland, ursprünglich aus Äthiopien, wie man sieht. Ja.
Gut, vielen Dank. Und jetzt noch eine letzte Frage. Was hat dich bewogen, dich bei Selam zu bewerben um diese Stelle?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich am Freitag mit einem Freund getroffen. Er ist auch Äthiopier, wohnt aber in Aarau jetzt. Und genau diese Frage hat er mich auch gestellt. Oder ich habe bei World Vision geschafft. Das ist ein bisschen eine größere Organisation als Selam. Und ich habe ihm gesagt, ich habe es wirklich vermisst, mit den Menschen zu arbeiten. Bei World Vision habe ich sehr viel Büro geschafft, sehr viele Berichte gelesen, Budgets angeschaut, aber es hat mir so gefehlt, wirklich, wie man auch hier in diesem Foto sieht, sich mit den Menschen auszutauschen, mit den Kindern auszutauschen, die wir unterstützen. Und das macht mir sehr viel Freude. Genau.
Gut, danke, Herr Manuel. Dann hören wir noch einmal ein Lied. Und noch etwas kann ich sagen, noch einfach, dass ihr es nicht vergesst. Die Kollekte heute wird dann auch Selam zugutekommen. Gut.
Singen jetzt beim Lied, nicht nur hören.
Mit Psalm 57. Ein Lied Davids. Er dichtete es, als er auf der Flucht vor Saul in der Höhle war. Erbarm dich, Gott, hab Erbarmen mit mir. Bei dir suche ich Zuflucht. Im Schutz deiner Flügel will ich mich bergen, bis das Unglück vorüber ist. Zu Gott, dem Höchsten, schreie ich, zu ihm, der sich auf meine Seite stellt. Vom Himmel her wird er mir Hilfe schicken, auch wenn meine Verfolger noch so höhnt. Gott steht mir bei, denn er ist treu und gütig. Mir ist, als wäre ich umringt von Löwen, die gierig sind auf Menschenfleisch. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile, ihre Zungen scharf wie geschliffene Schwerter. Gott, überstrahle den Himmel mit deiner Herrlichkeit und erfülle die Erde mit deiner Macht. Sie haben mir ein Netz in den Weg gelegt, um mein Leben in ihre Gewalt zu bekommen. Eine Grube haben sie für mich gegraben, aber sie sind selber hereingefallen. Mein Herz ist ruhig geworden. Gott, ich fühle mich wieder sicher. Mit einem Lied will ich dich preisen. Wach auf, mein Herz, Harfe und Laute, wacht auf, denn heute will ich die Sonne wecken. Dir, Herr, bringe ich meinen Dank. Von dir will ich singen, vor allen Völkern, denn deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue so weit die Wolken ziehen. Gott, überstrahle den Himmel mit deiner Herrlichkeit und erfülle die Erde mit deiner Macht. Amen. Der Psalm, ja, am Schluss denkt man, hey, wo ist denn der David eigentlich? Zuhinterst in einer Höhle, das ist ziemlich finster. Da ist es ziemlich finster und ungemütlich. Man muss immer Angst haben, man kann ja nicht fliehen. Und da beginnt Daniel, Gott zu loben. Ja, er redet sich das richtig ein. Und das ist, da passt auch sehr gut eigentlich in die Selam-Geschichte. Solange es uns einfach gut geht und alles bequem ist und einem quasi das Essen in den Mund fliegt, ja, was kümmert es uns? Warum sollen wir da zu Gott rufen? Aber in der Not, da spüren wir, jetzt kommen wir an unsere Grenzen. Und so hat auch die Selam-Geschichte begonnen. Und mich berührt es so, dass ihr da seid heute und für uns singt, obwohl in der Ukraine, der Krieg ist ja nicht fertig, euer Land blutet und man weiß nicht, wie lange es geht, aber ihr lobt mit uns Gott. Und ich denke, das tut nicht nur uns gut, es tut auch euch gut. Weil an ihn können wir uns wenden. Er weiß, wie es ausgeht. Er weiß um die Not und wir dürfen sie ihm bringen. Wir haben drei Teile heute für unsere Predigt, kann man sagen. Zuerst werde ich ein bisschen eben den Psalm illustrieren, kann man sagen, mit meinen Erlebnissen der letzten 13 Jahre. Und dann wird mein Sohn Daniel, unser Sohn, wird uns ein bisschen erzählen. Er war im September 2 Wochen in Äthiopien. Und am Schluss wird dann Emanuel ein bisschen zeigen, wie es mit Selam weitergeht. Hier sehen wir Äthiopien, in der Mitte die Hauptstadt Addis Abeba, da ist auch der Anfang von Selam, da ist unsere Haupttätigkeit mit 2 Kinderheimen, mit Schulen, mit Ausbildungszentren, Klinik, Landwirtschaft und vielem mehr. Und dann haben wir seit 15 Jahren eine Produktions- und Lehrwerkstatt im Süden in Awassa, seit etwa 5 Jahren im Osten in Diredawa und seit etwa 3 Jahren haben wir auch noch die Verantwortung für ein Kinderdorf in Tigray im Norden. So hat es angefangen eigentlich. Eine große Not. Ihr seht da diese 6 Kinder und da sind weiße Eltern, aber keine schwarzen Eltern, die sind eben gestorben. Das waren Nachbarn in Äthiopien. Familie Röschl ist 1962 dorthin gekommen. Und dann sind die Eltern der Nachbarskinder gestorben. Zuerst Vater, dann die Mutter und die Kinder wurden Waisen. Und das ist eine Katastrophe. Ich denke, das ist fast das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Keine Eltern mehr. Zum Glück hatten die weißen Geschwister dann Fürsprache eingelegt bei ihren eigenen Eltern. Und so sind dann, haben Röschlisse entschlossen, das war mutig, mit einem äthiopischen Lohn zu ihren vier eigenen noch die sechs schwarzen Kinder zu adoptieren, sind dann mit ihnen in die Schweiz gekommen, nach dem Sturz von Kaiser Haile Selassie 1975. Und Zahai, wir sehen sie hier ganz links, von ihr haben wir schon gehört, sie ist dann 10 Jahre später zurück. Das war wieder eine riesige Not. Sie hat ein solches Flüchtlingslager besucht. Das hat sie fast erschlagen. Und dann hat Gott dieses Wort gesprochen aus Jesaja 43. Und das hat sie ermutigt, nicht einfach zu resignieren, sondern anzupacken. Und so ist das Kinderheim Selam entstanden. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir eine solche Geschichte haben. Das gibt uns auch Mut zum Weitergehen, weil die Krisen, die hören ja nicht auf. Da sind wir Zahai dann mit ihren Eltern. Ihre Eltern sind dann auch wieder nach Äthiopien, haben sie unterstützt. Man kann von einem Dream Team sprechen. Der Vater hatte die Vision der Berufsbildung. Da sind wir heute landesweit bekannt. Und die Mutter hat das Ganze kommuniziert mit Büchern und Vorträgen und natürlich auch mitgearbeitet. Und so ist ein großes Werk entstanden, wo ich jetzt 13 Jahre mithelfen durfte. Ja, Krisen gab es immer wieder, dass ich überhaupt dann reingekommen bin. Das war auch wegen einer Krise, nämlich die Nachfolge. Was passiert nach Röschlis? Sie hatten einen Nachfolger, aber das hat dann nicht funktioniert richtig. Dann habe ich ein Telefon bekommen, kommst du in den Vorstand? Und dann bin ich gewählt worden und nach 2 Monaten ist der Präsident abgesprungen. Da war ich plötzlich Präsident, nicht unbedingt zur Freude meiner Frau. Und dann bin ich in dieser Funktion das erste Mal nach Äthiopien und Selam hat da einen mutigen Schritt gewagt. Ich war das von den Äthiopiern, auch von David Röschli angestoßen worden. Ihr müsst jetzt einen Äthiopier einsetzen, der die operative Leitung übernimmt. Ihr seht ihn da links neben mir, Seneme im blauen Hemd, er war auch schon hier. Er ist dann unser erster Manager geworden und am Abend vor der Übergabe ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, Christoph, du bist verantwortlich, wenn Selam vor die Hunde geht. Wenn du das machst, das hat man genug erlebt in Afrika, wenn die Afrikaner übernehmen, dann wird einfach ausgesaugt und das ist alles kaputt. Und zum Glück wusste ich, dass David Röschli war überzeugt, dass Senebe das kann. Und er hatte Vertrauen in die Äthiopier, auch war beide Vorstände von Äthiopien und der Schweiz hatten mich auch beauftragt. So habe ich es dann gemacht und ihr seht, das ist 12 Jahre später, das war letzten Oktober, das funktioniert. Schweizer und äthiopischer Vorstand haben sich getroffen. Die Gründerin ist Gott sei Dank auch noch dabei, ihre Eltern sind gestorben. Links von mir seht ihr Salomon, er ist der heutige Direktor, der ist der vierte Direktor, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und Selam lebt. Das ist Gnade, das Geschenk und zeigt uns auch eben, so wie David, wir können immer wieder auf Gott schauen und er gibt, macht ein Fenster auf, um weiterzugehen. Von den Äthiopiern, das ist ja keine Einbahnstraße. Wir haben schon gelernt, dass wir sind nicht immer nur die, die Hilfe bringen. Natürlich ist unser Geld wichtig, unser Gebet ist wichtig, unsere Fähigkeiten, aber wir können auch ganz viel lernen. Und ich habe 3 Sachen, die ich mitgenommen habe. Senebe, wir sehen hier mit Zahai und mit dem Präsidenten, damaligen Präsidenten vom äthiopischen Vorstand, Demro. Und Senebe hat mir gesagt, ich werde jetzt eine Struktur, ich werde alles bemühen, dass wir eine gute Struktur bekommen, damit, wenn ich einmal nicht mehr da bin, dass das keine Rolle spielt, wer an der Spitze ist, weil die Struktur trägt. Das hat mich sehr beeindruckt. Und tatsächlich, nach 5 Jahren hat man ihn rausgekickt vom Staat her, ohne wirkliche Gründe. Wir konnten ihn nicht wieder installieren. Sie haben gesagt, ja, wollt ihr den retten oder Selam? Das war wirklich eine Krise. Aber die Struktur hat gehalten. Das bewundere ich bis heute, dass wir wirklich die Struktur hat gehalten und wir konnten weitermachen, auch ohne ihn. Das zweite ist, er hat Frau Röschle, die war, hat ja ihren Mann verloren, das war auch vor 13 Jahren. Sie war ziemlich heimatlos, weder in der Schweiz noch in Äthiopien zu Hause. Und dann hat Zenebe gesagt, in unserer Kultur ist man verantwortlich für die Alten. Das ist ja wie meine Mutter, Marie-Louise Röschle. Also baue ich ihr ein kleines Haus und hat ihr ein Stöckli gebaut im Kinderdorf. Hat einfach von seinem Budget ein bisschen auf die Seite gelegt und hat dieses Stöckli. Und noch 4 Jahre konnte Marie-Louise mit ihren Hunden und Hühnern in diesem Stöckli leben. Auch das hat mich sehr beeindruckt. Diese Fürsorge, auch es war ja nicht seine Mutter, aber er hat wie Mutter empfunden, wie seine Mutter sie empfunden. Und das Dritte, das hat Demro, hat einmal in einer Ansprache an einem Fest, hat er gesagt, we are caretakers, not owners. Also, wir dienen nur, aber wir besitzen es nicht. Selam ist eine Gabe von Gott. Unser Leben ist ja auch so. Und wir, es ist nicht da, dass wir es Besitz für uns besitzen wollen, sondern wir sollen ihm dienen mit unseren Kräften. Und ich habe das immer dann verglichen mit einem Puzzle. Jeder von uns ist ein Puzzleteil und hat seinen Platz. Und den sollen wir ausfüllen. Und dann gibt es zusammen, gibt es dann das schöne Bild. Ja, soweit, was ich gelernt habe. Ich habe noch viel mehr bekommen. Das hören wir auch noch ein bisschen. Eben, wir haben immer wieder Kämpfe ausgeübt, wir haben immer wieder solche Krisen, solche Sackgassen erlebt. Das Erste, was die Äthiopier gesagt haben, bitte, wir wollen nicht nur selber leiten, wir werden jetzt selber leiten, aber meint nicht, wir brauchen euch nicht mehr, wir brauchen eure Fachleute. Und dann hat mich Hermann ermutigt, Christoph, versuch's doch mit Zivildienst, das hat bei uns funktioniert. So ist Selam vor 10 Jahren ein Zivildienstbetrieb geworden und einer unserer ersten Zivis, den seht ihr da im Einsatz, aber ich glaube, heute ist er nicht da. Joshua, von ihm reden Sie heute noch. Aber er hat 8 Kilo abgenommen in dieser Zeit. Also das war, er ist an seine Grenzen gekommen. Und es war manchmal ein Krampf, manchmal gab es auch zu lachen. Waren 2 Zivi-Kollegen, wurden da verabschiedet. Das können die Äthiopier sehr gut. Da gibt es eine Torte, da wird geschnitten und geklatscht und ein Zertifikat überreicht. Das ist immer ganz schön. Da war gerade auch unser Sohn Joshua auf Besuch. Aber dieser Zivildienst, dann kam ich dann bald in Schwierigkeiten wegen den Visas. Wir haben nicht mehr genügend Visas. Ich habe 4,5 Jahre habe ich gekämpft, um da eine nachhaltige Lösung zu finden. Am Schluss konnte ich mich mit meinem Vorstand, mit der Arbeitsministerin von Äthiopien treffen, Dr. Egogi, und sie hat uns dann tatsächlich geholfen. Auch solche Türen, das ist einfach ein Geschenk, wenn die aufgehen, das kann man nicht wirklich machen. Man kann nachjagen, es versuchen, ob es gelingt, ist eine andere Sache. Sie hat uns geholfen, leider kam dann Covid, wir mussten wieder aufhören. Und, aber was mich sehr freut, nach 3 Jahren Unterbruch konnten wir diesen Frühling wieder anfangen mit Tobias Honecker, er war unser erster Zivi. Und es geht jetzt weiter, davon wird dann Emanuel noch etwas sagen. Das ist auch so eine der Krisen. Dann, was für mich auch ein ganz besonderes Geschenk war, natürlich ist die Begegnung mit den Menschen. Das, was du ja vermisst hast bei World Vision, und das ist eben das Schöne in unserem Job bei Selam, wir haben zwar auch Papiere zu wälzen und Sitzungen und so, aber diese Begegnungen, und die sind wirklich, die geben wieder Motivation. Wenn ich eingeladen wurde, auch wenn meine Frau dabei war oder meine Kinder, dann sind wir immer wieder zu einem Nachtessen in einem Kinderhaus eingeladen worden. Und jetzt habe ich das Bändeli. Da drinnen sollte es ein Bändeli haben. Ich sehe es. Ja. Da ist es, ja, ich habe es gefunden. Da. Genau. Ja, wir haben nicht nur gegessen zusammen, die Kinder, sondern wir haben gesungen, gebetet. Sie haben mir auf Englisch Rätsel gestellt. Das größere Rätsel war, ihr Englisch zu verstehen. Und dann nachher natürlich das Rätsel an sich. Sie waren dann natürlich sehr stolz, wenn ich das nicht einfach so gerade herausgefunden habe oder sie mir dann nachhelfen mussten. Aber das ist ja das, was reicht. Und das Mädchen, das mit dem weißen Leibchen, das heißt sich Abigail, die Äthiopier lieben biblische Namen. Und Abigail, die hat mir dann später Zacha ist mal gekommen und hat mir dieses Bändeli gebracht, hat gesagt, das ist von Abigail und das heißt Christoph. Ich kann es, es ist amharisch, ich kann die Schrift nicht lesen, aber sie hat mir ein amharisches Namensbändeli gemacht. Solche Sachen, die muss man, das ist einfach ein Geschenk. Das ist, das berührt, weil das habe ich ja nicht bestellt, aber sie, das zeigt, da ist etwas gewachsen. Und das ist das, was uns dann immer das Gefühl gibt, eigentlich, was ich gebe, das ist so wenig, aber was zurückkommt, ist so viel. Eine weitere Beziehung, das ist nicht nur zu den Kindern, auch zu den Mitarbeitern, das ist Roman. Ich sage immer, das ist die Perle von Selam. Ich kenne sie jetzt seit 13 Jahren. Sie ist vor 13 Jahren, sie ist erst gut 40 Jahre alt, ist sie Witwe geworden. Ihr Mann war ein Evangelist und Prediger und ist nach 3 Monaten Nasenkrebs gestorben. Sie ist zurückgeblieben mit ihrem kleinen Sohn Kidan und ist jetzt tapfer als alleinerziehende Frau unterwegs. Sie hat 8 Jahre lang die Küchenausbildung in Awassa im Süden aufgebaut und geleitet. Und war für mich immer eine Freude, sie zu treffen. Bis heute, gestern hat sie mir noch ein WhatsApp geschickt. Und was mich bei diesem Bild besonders freut, ich war gerade da, das ist das Restaurant und man isst immer draußen. Awassa ist ein Paradies, das ist meistens warm und hat viele Bäume. Und da sind diese 2 jungen Frauen gekommen. Ich habe dann gehört, das sind ehemalige Lehrtöchter. Die kamen noch, um eine Bestätigung von ihr abzuholen. Und einfach wie die strahlen, da sieht man, da ist eine Beziehung zwischen der Lehrerin und ihren Schülerinnen. Und das habe ich immer bewundert, wie sie das geschafft hat, diese Beziehung zu schaffen, wie die wirklich, das ist mehr als nur Lehrer-Schüler-Verhältnis, da ist wirklich eine tiefe Freundschaft. Die haben gemerkt, Roman, sie kümmert sich um uns. Ich habe dann oft ehemalige interviewt. Und dann habe ich immer gefragt, ja, habt ihr noch Kontakt? Und dann haben sie, ja, Roman, sie ruft mich immer wieder mal an. Also sie hat auch nach der Lehre, ist sie diesen jungen Frauen nachgegangen. Und das ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Und auch Daniel, als er jetzt im September da war, wurde er auch von Roman eingeladen. Sie lebt jetzt in Addis. Und eben das das Geben und Nehmen, ein ganz besonderes Ereignis war für mich vor 2 Jahren. Wir hatten unser Jubiläum, Fest 35 Jahre Selam. Es war ein Wunder, dass überhaupt eine ganze Gruppe Äthiopier die Visum bekommen hat und hierher kommen konnte. Und wir hatten am Samstag das Fest und am Sonntag einen Gottesdienst in der reformierten Kirche Wülflingen. Und da haben die Äthiopier für uns gesungen. Und leider habe ich den Ton nicht, aber das ging richtig unter die Haut. Und es ist so wie ihr. Ihr kommt aus der Ukraine, aus all diesen Verhältnissen und ihr singt für uns. Und so haben die Äthiopier für uns gesungen und in dieses Lob Gottes hineingenommen. Äthiopien hat 1000 Krisen, aber sie haben mit uns Gott gelobt. Und das ist, was der Psalm, was David uns vormacht, was er uns sucht das Lob Gottes, geht zu ihm und dann müssen wir nicht auf unsere elende Lage nur schauen. Und dann geht vielleicht ein Fenster auf, um weiterzugehen. Ja, zuletzt habe ich noch ein Bild vom Land, das ist das Hochland, das Geralta-Bergland im Tigray. Etwas vom Schönsten, was ich kenne, Ruth und ich konnten durch diese ganze Ebene wandern. Das ist die schönste Wanderung im Leben, die ich je gemacht habe. Und diese Landschaft, da könnte man einfach jetzt Jesus hineinstellen, die Jünger, die Fischer, die Bauern, das würde alles passen. So stelle ich mir das Heilige Land vor, auch die Gebäude aus Stein- und Lehmdächern, das sieht wahrscheinlich aus wie in Palästina vor 2000 Jahren. Und dann sieht man solche Begegnungen, das ist doch Josef und Maria. Und schaut, wie Maria zuversichtlich ist mit ihrem Josef. Und einfach, das hat mich immer überwältigt, wenn ich habe mehrere solche Bilder, einfach die Bibel gesehen habe in Äthiopien. Oder das, wenn ich hier auf dem Stammerberg hinaufgehe, das ist mir noch nie erlebt, aber in Awassa gibt es einen Berg mitten in der Stadt. Und wenn man da hochgeht, am Morgen oder am Abend, dann findet man garantiert eine solche Gruppe. Wisst ihr, was die machen? beten und singen und die Bibel lesen. Und die Äthiopier machen es gerne laut. Also das hört man dann von Weitem. Und ja, und das war nicht die einzige Gruppe, die ich da getroffen habe an diesem Abend. Man sieht die Sonne untergehen über dem Awassersee. Ja, das habe ich auch mitgenommen als Bereicherung. Und sie lieben es, wenn wir sie besuchen. Das war im Tigray vor 4 Jahren. Und ich war noch auf dem Markt und Ruth war noch im Hotel. Und dann haben diese Tigray-Frauen, die sind berühmt für ihre kunstvollen Frisuren. Ihr seht, das ist alles gezöpfelt da. Und dann haben sie dann gefunden, ja, Ruth könnte doch auch seine Tigray-Frisur, würde ihr auch stehen. Nur leider hat sie nicht die richtigen Haare dazu. Die Farbe spielt keine Rolle, aber eben diese, da braucht sie ein bisschen dickere Haare. Aber ihr seht, das Vergnügen, das war natürlich da. Das war für alle ganz toll. Ja, so habe ich euch ein bisschen mitgenommen in meinem Leben. Und jetzt möchte ich euch übergeben an Daniel, dass er etwas von seiner Zeit erzählt.
Hallo miteinander. Ich darf wieder mal zu Besuch sein in Stammheim. Das ist für mich auch immer wieder schön. Ja, ich habe mich jetzt eingelebt im Bernpit. Ich wohne jetzt in Thun. Da habe ich nicht mehr so direkt mit der Jungschaft zu tun, wie ich es hier in Stammheim gemacht habe. Ich bin jetzt unterdessen mehr einfach in der Leiterausbildung noch tätig. Das heißt, einzelne Kurse für angehende oder ja, Leiter, die schon aktiv sind. Und dieses Wissen wollten wir auch mitnehmen nach Äthiopien. Meine Frau und ich sind diesen Herbst 2 Wochen dorthin gereist. Einerseits, um ihr einmal Äthiopien überhaupt zu zeigen. Sie war noch gar nie in Afrika. Und zum anderen, ja, einfach unser Wissen zu teilen. Wir haben uns mit etwa 12 jungen Menschen getroffen. Sie haben uns eigentlich alles vorbereitet vor Ort. Wir sind gekommen, sie haben gefragt, wann wollt ihr beginnen? Wir haben gesagt, ja, vielleicht wollen wir am Montag noch einen Tag Vorbereitungszeit. Genau, und am Dienstag sind dann die 12 da gestanden und wir durften in einem kleinen 3-tägigen Kurs die Grundlagen zeigen, wie kann man Geschichten und Erlebnisse zusammenbringen. Wie kann ich eine biblische Geschichte mit der Aktivität zusammenpacken. Wir hatten als Einstieg ein Spiel gemacht, in dem eine Person die Augen verbunden hat und rundherum rufen alle, wo es lang geht. Also die Person mit den verbundenen Augen muss einen Parkour absolvieren und alle rufen Anweisungen. Und nur wenn die Anweisung mit dem Namen beginnt, also wenn ich rufe Daniel, geh rechts oder Daniel, geh links, dann ist es die richtige Anweisung. Und wenn es einfach eine Anweisung ohne Namen ist, dann kann es auch willkürlich sein. Und für die Teilnehmer war das sehr eindrücklich zu merken, aha, es kommt wirklich darauf an, wo ich hinhöre. Und es ist extrem hilfreich, wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, der gibt mir die richtigen Anweisungen. Das war für sie so ein Einstieg und aha im Moment, dass man so zum Beispiel das Thema auf die richtige Stimme zu hören, praktisch erleben kann. Was ich sehr spannend fand, ist, dass die Kultur doch nochmal ganz anders ist für mich, auch einfach wenn man unterrichtet. Ich durfte schon in verschiedenen Ländern, hauptsächlich im Osten von Europa, Jungschau-Kurse halten mit Rumänen und Bulgaren, auch mal in Polen. Und doch war es mit den Äthiopiern nochmal anders. Ich habe jeweils zur Lektion so ein Plakat gemalt, wo man sieht, also wo wir zusammengefasst haben, um was es gegangen ist. Und am nächsten Morgen haben wir kurz rekapituliert. Dann habe ich zu diesem jungen Mann gesagt, kannst du noch mal kurz erzählen, worum es ging gestern? Dann ist er aufgestanden und hat mehr oder weniger die Lektion auf Amharisch noch mal schnell wiederholt. Und ich habe das wie nicht erwartet, aber sie sind extrem gut im Sachen wiederholen. Das ist auch, wie sie Schule haben. Und er hatte wirklich mehr oder weniger die ganze Lektion noch mal kurz rekapituliert. Natürlich haben wir nicht nur theoretisch ausgebildet, sondern auch praktisch. Wir haben viele Spielideen mitgebracht. Das ist eine, in der man einen Ring in der Schnur versteckt. Die Person in der Mitte muss herausfinden, unter welcher Hand der Ring ist. Den kann man währenddessen herumreichen, halt versucht das hinter dem Rücken. Das war immer ziemlich lustig. Ja, und im Spiel merkt man, dass man eigentlich jede kulturelle Brücke überbrücken kann, jeden Graben. Genau, wir wollten sie aber nicht nur ausbilden. Wir haben gesagt, hey, wir machen Learning by Doing. Das ist das, was Jungschar ausmacht. Wir wollen beim Machen lernen. Und darum haben sie den letzten Tag, haben sie gestaltet und nicht mehr wir. Wir haben miteinander ein kleines Jungschau-Programm sozusagen vorbereitet zum Thema vom Haus auf Fels und Haus auf Sand. Und die jungen Männer, die ihr in der Mitte seht, die waren vorher unsere Teilnehmer und die haben damit viel Elan den Kindern diese Geschichte beigebracht, aber auch Spiele und Lieder dazu eingebaut. Und das ist natürlich immer super, wenn sie kommen, dazu kennen wir ein Lied und mit Bewegungen und dann springt die ganze Gruppe. Das ist natürlich super, da kommt mehr zusammen, als wir je bringen konnten. Sie haben auch ein kleines Geländespiel noch dazu gebaut, also gemacht. Unter anderem, also die Spielidee war eigentlich, dass sie mit diese Becher sammeln mussten. Und in den einen Becher kamen Steine für das Haus auf Stein und in die anderen wurde einfach nur Wasser reingegossen. Die sind dann umgekippt und die anderen mit den Steinen drin, die haben gehalten. Und Yellow, der dieses Spiel organisiert hat, der hat vorher noch nie so ein Spiel gemacht. Wir haben einen Tag vorher, habe ich mit ihnen ein Geländespiel gemacht. Sie fanden das super toll, haben vollen Einsatz gegeben. Dann habe ich gesagt, ja, magst du das Spiel vorbereiten für morgen? Er sagt, ja, er würde gerne, aber er hat noch nie so ein Spiel sich ausgedacht. Und er ist dann nach Hause gegangen und nächsten Morgen ist er extra noch eine Stunde früher hergekommen und gesagt, ja, ich hab fast nichts geschlafen, ich habe die ganze Nacht studiert, wie ich jetzt so ein Spiel machen kann. Aber es war richtig gut, er hat Ideen von meinem Spiel genommen, die ein wenig angepasst und hat dann extra aus Karton so Häuser ausgeschnitten und die noch mitgebracht, dass er die in die Becher stellen konnte. Und ich war sehr beeindruckt, wie er mit eigentlich extrem wenig Beispiel selber ein Geländespiel gebaut hat. Wir waren aber nicht nur in Addis selber, in der Hauptstadt, wir sind auch noch in den Norden gefahren, in den Tigray, in das zweite Kinderdorf und haben dort Bälle mitgebracht. Die waren da heiß willkommen und wir hatten viel Spaß dabei. Die Jungs haben da sofort ein eigenes Spiel daraus gemacht. Immer wenn es ein Tor gab, musste man Liegestütz machen. Wir haben da ziemlich kräftig mitgespielt. Das ist ziemlich anstrengend. Ja, da ist meine Frau schon wieder ein wenig erholt, aber sie hatte auch zwischendurch den Moment, dass sie gesagt hat, können wir nicht langsam nach Hause gehen? Genau, da haben wir noch eine andere Aktivität gemacht mit den Kindern, das weniger anstrengend ist. Wir haben einfach Bändeli mitgenommen, wie für solche Sachen. Und das ist super praktisch, wenn du 100 Kinder hast, die alle kommen und sagen, ich will auch eins, ich will auch eins. Dann hast du genügend Bastelmaterial. Es ist dann so wie eine andere Situation hier in der Schweiz. In Jungschau, bist du froh, wenn du deine 10 oder 20 Kinder hast am Nachmittag und dort ist eher so, sind das jetzt alle gewesen oder kommen noch mehr? Genau. Ja, dann darf ich Manuel weitergeben. Für mich war es eine sehr prägende Zeit, selber wieder einmal dort zu sein, aber auch zu merken, die Kulturen funktionieren anders. Und es ist anders auch gut. Man spricht viel mehr miteinander, man spricht viel mehr, was man macht. Nach diesen 3 Tagen im Norden sind wir wieder zurückgekommen und waren noch einen Tag in Addis und haben den Leuten auf Wiedersehen gesagt. Und der eine Mann hat gesagt, wo wart ihr die letzten 3 Tage? Ich habe euch gar nicht mehr gesehen. Ich dachte, okay, hätte ich jetzt jedem erzählen müssen, dass wir noch 3 Tage fort sind. Aber das ist, glaube ich, die Kultur dort. Man weiß, was der andere macht, man erzählt sich. Dadurch ist man auch oft sehr nah miteinander unterwegs.
Vielen Dank, Daniel. Ich möchte da weitermachen, wo eigentlich Daniel gestoppt hat. Äthiopien ist ein Land der Beziehungen. Und was so gut gepasst hat mit Äthiopien ist der Christoph, weil Christoph ist ein Beziehungsmensch. Und das werde ich auch in meiner Präsentation ein bisschen weiter erläutern. Nochmal zu mir, aber ich mache es ganz kurz. Ich arbeite jetzt 14 Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit. Das sind die Organisationen, für die ich geschafft habe. Und heute habe ich die Ehre, von Christoph weiterzumachen, von seiner Arbeit bei Salam zu schaffen. Und es macht mir sehr viel Freude, wegen diesen Beziehungen, wegen diesen Begegnungen. Das ist so ein bisschen ein Leitbild von mir, aber ich sehe so einen roten Faden in der Geschichte von Äthiopien, in der Geschichte von Salam, wie wir als Menschen wirklich den Vater im Himmel preisen können, als Licht. Noch ein bisschen über Äthiopien. Es hat eine sehr starke Verbundenheit auch mit Israel. Christoph hat das auch erläutert, oder? Und es wäre sicher mal wert, bei Christoph vorbeizugehen und ihn nochmal da über die Geschichte von Äthiopien zu fragen. Aber die Verbundenheit ist wirklich ziemlich stark. Einer der ersten christlichen Könige, einer der ersten Könige in Äthiopien, der ein bisschen das Land vereint hat, man sagt, dass er der Nachkomme von Solomon war, also der Sohn von Königin Saba und der König von Solomon. Äthiopien wurde auch über 15 Mal in der Bibel erwähnt, also hat auch eine ziemliche große Präsenz in der Bibel im Vergleich zu anderen Ländern. Aber was hat das Bild denn mit Äthiopien zu tun? Ich erzähle ja nicht die Geschichte von Äthiopien, ich möchte es ein bisschen mehr über die Zukunft erzählen. Und dieses Stamm ist so ein bisschen ein Vorzeigeprojekt für Äthiopien. Das ist das Grand Ethiopian Renaissance Dam, so heißt es. Es ist ein Riesendamm. Es ist jetzt schon 12 Jahre in Bau. Und einfach euch so ein bisschen diese Größe zu zeigen. Von hier bis hier sind es etwa 2 Kilometer. Und die Höhe ist fast 500 Meter hoch. Also es ist ein Riesendamm, wenn ich das verstanden habe. Und dieser, das nennt man so das Reservoir. Das Reservoir wird riesig sein, riesig. Ich habe jetzt nicht die Zahlen für die Präsentation, aber wenn ihr da mal im Internet nachschaut, das wird ein Riesenprojekt sein. Und dieser Damm sollte hoffentlich Strom für das Land produzieren, aber auch für den Export, weil Äthiopien hat sehr große Probleme mit Forex, nennt man das, also mit harter Währung, Dollar, Schweizer Franken, Euro. Und dieser Damm sollte eigentlich dazu fügen, dass Äthiopien da das verkaufen kann und dann harte Währung bekommen kann. Dieser Damm ist aber auch nicht nur ein Segen für das Land, es ist auch ein großes Problem. Es hat politische Probleme gezeugt mit Ägypten, weil natürlich der Nil, der von Äthiopien fließt, dann weiter nach Ägypten fließt und Äthiopien wird sozusagen den Hahnzapf kontrollieren können. Oder? Aber genau so wie der Christoph das gesagt hat, Äthiopien hat sehr viel Potenzial, aber auch sehr große Probleme. Und das sieht man genau auch in diesem Megaprojekt. Noch ein anderes Beispiel, das ist das Bruttoinlandsprodukt 2021. Äthiopien hat etwa 110 Millionen Einwohner. Und wie man sieht, Schweiz mit den 8-9 Millionen Einwohnern ist viel, viel reicher als Äthiopien. Und das ist auch ein großes Problem. Die Armut ist wirklich ein sehr großes Problem in Äthiopien. Aber auch man sieht das Potenzial. Oder? Es hat Potenzial, wenn wir Gewerbe aufbauen, wenn die Leute wirklich eine gute Ausbildung bekommen, wenn die gut aufwachsen können mit guten Werten, dass das Land eigentlich sehr viel Spielraum hat, um zu wachsen. Ein anderes Beispiel ist auch das. Das fand ich noch sehr interessant. Der Text, den könnt ihr vielleicht von Christoph noch bekommen. Aber ganz schnell, Äthiopien ist ein sehr junges Land. Von den 110 Millionen Menschen sind 60 Millionen Menschen unter 25. Und das heißt, diese Leute brauchen Jobs, die brauchen eine gute Zukunft. Und wie kann man das lösen? Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Und auch die Arbeit, die wir eigentlich bei Salam machen, manche Leute sagen, ja, das ist doch ein kalter, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich sage dazu nein. Wir sind ein sehr gutes Vorzeigebild für das Land. Wir haben jetzt auch sehr gute Beziehungen aufgebaut. Auch die Berufsbildung zum Beispiel, die wir eigentlich vor 30 Jahren fast angefangen haben, ist jetzt ein sehr großes Thema in Äthiopien, weil halt so viele junge Leute Jobs brauchen. Und da ist Salam doch ein sehr guter Partner von der Regierung geworden. Jetzt nochmal zurück zum Thema Licht. Ich glaube, der Psalm, den Christoph vorher gelesen hat, wo David sich sehnt, unter den Löwen sozusagen von Gott zu hören, von Gott eine Begegnung zu bekommen, ist auch jetzt genau der Punkt, dass Äthiopien eigentlich, aber auch viele andere Länder jetzt auch in Israel, es ist ein sehr wichtiger Punkt. Äthiopien hat zurzeit, kommt aus einem sehr großen Konflikt raus. Es gab Krieg mit dem Norden in Tigray, wo jetzt auch der Daniel im Herbst dort war. Und jetzt gibt es noch Konflikte weiter nach Süden. Und ich war jetzt vor ein paar Wochen in Äthiopien und meine Mutter hat mir erzählt, wie, als sie aufgewachsen ist, es auch Konflikt gab. Dann hat meine Tante, die auch dabei war, wir waren Kaffee trinken, hat dann gesagt, ja, es scheint so, als ob es, seit wir geboren sind, immer Konflikt hat in Äthiopien. Und das hat es auch, es hat sehr viel Konflikt. Es ist eigentlich ein Land, der sehr reich ist mit Mineralien, mit Potenzial. Aber weil es auch so reich ist, ist es halt auch ein Land, der sehr viel Konflikt mit sich bringt. Aber wie wir auch in diesem Bild sehen, das ist ein Bild von Bern übrigens, Berner Oberland, nicht Äthiopien. Es ist einfach ein schönes Foto, weil hier sieht man absolute Dunkelheit, aber es hat doch ein bisschen Licht. Und was genau ist dieses Licht? Und wie macht Salam mit, ein Licht in Äthiopien zu sein? Da fange ich zuerst mit meiner Familie an. Nochmal, das war ein Familientreffen, das war das erste Mal, dass wir nach unten gingen, seit 4 Jahren. Da seht ihr meine Familie, da seht ihr meinen Vater. Er ist aus Bern, der einzige Berner an diesem Foto. Und dann seht ihr eigentlich, alle anderen Leute sind Familienmitglieder von meiner Mutters Seite. Und das ist nicht mal die ganze Familie. Da haben sehr viele Leute gefehlt. Aber was hier sehr wichtig ist, und das ist so ein bisschen der Stichpunkt, und da habe ich eigentlich den Kaffee, wenn du mir den Kaffee... Äthiopien ist ein Land der Beziehungen. Und das Unglaubliche ist, ich habe sogar hier in der Schweiz, hat meine Frau durch Familie mehr Familienmitglieder hier in der Schweiz, als ich das habe mit meinem Vater. Die einzige Beziehung, die ich jetzt wirklich habe, Familie von meiner Vatersseite, ist eine Großtante, die noch in Günzberg wohnt, in Solothurn. Aber Äthiopien ist ein Land der Beziehung und ich finde, Kaffee ist sehr wichtig für Äthiopien. Kaffee bringt Leute zusammen. Kaffee ist auch ein sehr großer Export. Diesen Kaffee habe ich jetzt auch mitgebracht als Geschenk für Christoph, um ihn zu ehren. Aber geht doch auch zu ihm nach Hause, um Geschichtli zu hören und diesen Kaffee zu probieren. Das Familienfest hat mit Kaffee begonnen, hat aber auch mit Kaffee geendet. Und wieso Kaffee, wieso Beziehungen? Beziehungen sind auch sehr wichtig bei uns in Salam. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass Christoph diese Beziehung 13 Jahre gepflegt hat. Wirklich so wie ein Garten auf diese Beziehungen aufgepasst hat, weil von diesen Beziehungen profitieren wir heute. Da möchte ich jetzt wirklich jetzt nach Salam gehen. Das ist ein Bild von einer Familie. Was sehr spannend ist, ist, das ist eine Mutter. Wir haben sozusagen Family Homes, nennen wir das, wo wir eine Mutter haben für 11 Kinder oder 12 Kinder. Und dann wird diese Mutter dann noch unterstützt von Tanten sozusagen. Und wirklich der Onkel für Salam war immer der Christoph. Aber die Schule hat begonnen in Äthiopien seit September. Es läuft sehr gut. Die Kinder freuen sich, wieder in der Schule zu sein. Aber es hat auch sehr viele Baustellen. Zum Beispiel... Wegen der Inflation haben sehr viele Schulen, in Äthiopien zahlt man sozusagen so ein Registration Fee oder wenn es eine Privatschule ist, bezahlt man sogar für die Schule selber. Und sehr viele Schulen konnten diese Kosten erhöhen. Wir als NGO können das zum Beispiel nicht und jetzt haben wir wirklich den Druck, weil die Lehrer Druck machen, hey, andere Schulen konnten ihre Kosten erhöhen und haben jetzt Lohnerhöhungen bekommen, können wir das denn auch nicht bekommen. Und unser Problem ist, als NGO können wir diese Kosten nicht höher machen, als Non-Profit-Organisation. Und wir sind jetzt in Diskussion mit der Regierung, ja, wie können wir eigentlich unsere Lehrer behalten? Oder? Wir haben sehr gute Lehrer, wir haben eine gute Schule. Also es gibt Baustellen. Noch zu diesem Punkt, wir treffen uns wieder, es gibt diese Baustellen mit Beziehungen und einer der Punkte ist, weil Christoph so gute Beziehungen gepflegt hat, können wir diese Diskussion halten und das werden wir jetzt auch im November, ich reise da mit dem Vorstand, um da das Problem der Schule zu diskutieren. Ein anderer Punkt ist, wir haben die Zivis, das hat der Christoph sehr schön erläutert. Wir haben jetzt 4 Zivis, die bei der Berufsbildung helfen. Das ist der David, das ist der Benjamin, der Damian und der Elias. Damian und David, die unterstützen uns im Metallbau. Wir haben auch eine Mechanikwerkstatt, die unterstützen uns dort. Benjamin ist IT-Fachmann, der unterstützt uns bei unserer IT-Fachschule, Berufsschule. Und dann Elias unterstützt unsere Holzwerkstatt. Sie haben jetzt zurzeit sehr viel Freude. Ich werde mich auch nochmal treffen mit denen, wenn ich im November nach Äthiopien gehe. Es geht ihnen gut, die Arbeit läuft sehr gut, aber auch da hat es Baustellen, zum Beispiel sehr einfache Werkzeuge sind nicht vorhanden in Äthiopien und die müssen wir dann ab und zu von der Schweiz auch mitbringen. Aber auch da sind nochmal die Beziehungen wichtig, oder dass sie diese Beziehung mit mir haben, dass sie sehr offen mit mir reden können, aber auch, dass sie sehr offen mit den Äthiopiern reden können. Das nächste Foto ist Tarina, die ist die Frau von David. Sie ist als Volontär zuständig und sie hilft unseren Müttern. Kleider sind sehr teuer geworden in Äthiopien, wirklich sehr teuer. Und sie hilft jetzt die Müttern beibringen, dass man auch Kleider flicken kann und wie man sie richtig flicken kann. Ich bin fast fertig. Es gibt sehr viele Baustellen, wie ich erzählt habe, sehr viele Herausforderungen. Das sieht man auch in dieses Foto so schön. Diese Gebäude, die bleiben ab und zu 2-3 Jahre so, weil es einfach von Geld oder von Situationen nicht weitergebaut werden kann, von den Leuten, die das besitzen. Aber gleichzeitig finde ich, dass die Kinder, wenn man die Kinder sieht, wenn man diese Beziehungen pflegt, es gibt eine Zukunft in Äthiopien und mit Salam zusammen können wir diese Zukunft bauen. Diese Kinder können ein Licht sein und eine bessere Zukunft in Äthiopien. Eine Zukunft, die dann vielleicht auch aussieht. Das ist auch ein Foto von Äthiopien. Genau. Vielen Dank, merci. Christoph Celestin.